Willkommen zu Auf Holzbauen, dem Holzbau-Podcast der gleichnamigen Bildungsoffensive in Kooperation mit der Ingenieurkammer Baden-Württemberg. Wir sind Jonathan und
Witold
und sprechen hier einmal im Monat über unsere Leidenschaft, den Holzbau. In der heutigen Folge sprechen wir mit Andi Kehl. Andi ist Unternehmer und Gründer. In der Bau- bzw. in der Holzbauwelt ist er vor allem mit OpenDee in Erscheinung getreten. OpenDee ist sowohl ein Unternehmen bzw. ein Bausystem als auch ein Gebäude. Hier haben wir auch Andi getroffen und waren sofort angetan von dem guten Raumklima und der anspruchsvollen, besonderen Architektur und Einrichtung.
Im Gespräch mit Andi beleuchten wir die Entstehungsgeschichte des außergewöhnlichen Gebäudes und dessen Besonderheiten. Natürlich lernen wir auch Andi und seinen Werdegang vom Banker zum nachhaltigen Bau näher kennen. Diese auf den ersten Blick ungewohnte Verbindung von Finanz- und Bauwelt bringt uns auch zu unserem zweiten Gesprächsschwerpunkt, den CO2-Zertifikaten mit bzw. aus nachhaltig geplant und erstellten Gebäuden. Andi erklärt uns Zusammenhänge, Fallstricke und Ambivalenz dieses Marktes und zeigt Alternativen auf. Das trägt uns schließlich dann doch noch zu den ganz großen Themen: Klimawandel, Eigendynamiken von Systemen und die Rolle des Holzbaus bei all dem.
Ein vielseitiges Gespräch, das weite Bögen spannt und von nachhaltigen Holzgebäuden bis grünen Banken komplexe Themen miteinander in Beziehung setzt und dazu einlädt, unerschrocken zu denken. Viel Spaß beim Anhören.
Cool. Ja, schön, dass wir hier sein dürfen, Andi. Wir sind jetzt im, das Gebäude heißt auch OpenDee?
OpenDee Valley Wittenau, ja.
Mhm. Warum in Wittenau? Warum sind wir ausgerechnet, oder warum befindet sich das Gebäude ausgerechnet hier?
Also es ist auch so, ich bin mehrfach Unternehmer, hauptsächlich im Baugewerbe, und habe eigentlich während Covid beschlossen, dass das einzige relevante Thema für unsere Gesellschaft oder auch für mein Kind der Klimawandel ist. Und habe auch realisiert, wie viel CO2-Ausstoß von der Bauwirtschaft kommt. Und habe mich eigentlich vor 4 Jahren auf den Weg gemacht, zu beweisen, dass es möglich ist, netto null zu bauen. Und um zu bauen, braucht man ein Grundstück. Und habe Grundstücke gesucht, Investoren gesucht. Die Interesse ist grundsätzlich da, oder? Also sagt jetzt niemand, es interessiert mich nicht, netto null zu bauen. Aber dass da jemand ein Grundstück gibt oder 10 Millionen in die Hand gibt, ein Pilotprojekt zu machen, das dann doch nicht. Und schlussendlich habe ich eine Erbengemeinschaft gefunden, denen das Grundstück hier gehört hat. Und die hatten vom Vater vor über 30 Jahren einen Auftrag erhalten, sie dürfen das Grundstück nicht kommerziell überbauen, sondern müssen das Sinnvolles damit tun. Und das ist eigentlich der Grund, warum hier in der Ortskernlage so ein Filetstück noch frei war. Ne? Und so ist das Projekt entstanden, und das hat mir natürlich auch geholfen zu finanzieren, weil die Erben haben erst nach Bauvollendung ihre Kaufpreise bekommen.
Mhm. Okay, das ist ja auch eine einzigartige Geschichte irgendwie schon. So.
Ja, es ist eine gute Geschichte, aber eben es ist auch, oder ich habe das ganze Projekt hier, also die erste Etappe ist 13 Millionen, die zweite Etappe, wo man die Visiere schon sehen zum Fenster raus, sind nochmal 6, 7 Millionen, also total sind es 20 Millionen. Und ich habe das alles mit 0 Euro gemacht, also nur mit 0 Euro Eigenkapital, sondern einfach das Projekt so finanzieren können und dann logischerweise auch mit einer Bank im Hintergrund. Und wir haben hier in dem Gebäude 19 Wohnungen Stockwerkeigentum gemacht und haben 19 Wohnungen verkauft. Mhm. Ja. Und schlussendlich, oder so auf dem Projekt, wenn man es gut macht, dann kriegt man 15% Rendite raus. Oder das wären auf 13 Millionen, wären das etwa 2 Millionen. Und die 2 Millionen habe ich genommen und investiert in Bauteilentwicklung. Mhm. Das heißt mit anderen Worten, ich habe jetzt 4 Jahre gratis gearbeitet und noch 2 Millionen ausgegeben für Innovation.
Ja, und kannst du kurz das Gebäude beschreiben? Was ist das hier jetzt? Das ist ja ein besonderes Gebäude.
Genau, das OpenDee Pilotprojekt hier in Wittenau hat mehrere Bauteilinnovationen. Das heißt, wir haben die Bauteile immer nach CO2-Intensität angeschaut. Der Tiefgeschoss mit einer riesen Parkgarage, gesetzlich vorgeschrieben, haben wir mit Pflanzenkohlebeton gemacht. Das ist die eine der größten Pflanzenkohle-Beton-Etappen, auch wegen dem Grundwasser. Dann der Holzbau ist ein klassischer Holzbau, wobei wir dort auf das Prinzip gesteckt oder geschraubt gesetzt haben. Sprich, wir haben die Hohlkassendecken in Stahlträger eingespannt, also eingesteckt. Das erlaubt uns eine flächenbündige Architektur, was ja oft im Holzbau mit Unter- oder Überzügen schwierig ist. Das hat dann dazu geführt, dass wir eines der größten Reuse-Projekte der Schweiz geworden sind, weil wir alle Stahlträger aus Second Use, also die waren schon mal eingebaut, wir haben die wiederverwendet. Und ich glaube, die größte Innovation ist die ganze Hanfdämmung, also die ganze Außendämmung. 45 Zentimeter sind Hanfkalk. Und das macht das Haus zum größten Hanfgebäude in Europa. Und wir haben es dann noch zum Exzess getrieben und alle Innenwände, also die Wände, die ihr seht, das sind alles Hanfziegel. Also das ist statt Trockenbau, Rigips, haben wir hier Hanfziegelwände aufgemauert und mit Kalk verputzt. Und so ist eigentlich die ganze Materialisierung zustande gekommen, oder? Und schlussendlich sind fast nur biogene Materialien zum Einsatz gekommen.
Ja, und was war zuerst, das Grundstück oder die Idee vom Gebäude?
Die Idee war zuerst, oder? Also die Idee, die Mission steht über allem. Also das war zuerst, das Grundstück hat sich dann ergeben.
Ja, aber war die Idee abstrakt oder wusstest du schon Hanf?
Nein. Ich habe vor 4 Jahren, obwohl ich selber eine Betonmanufaktur habe, ich vor 4 Jahren nicht gewusst, dass es Hanfkalk gibt oder Hanfbeton.
Also das Ziel war eben dieses nochmal ein abstrakteres Level, klimaneutral zu bauen.
Genau, ja. Und wir haben dann ein Team aufgebaut, um Bauteile zu analysieren, wo steckt eigentlich CO2 drin. Und was sind Alternativen? Und der Punkt ist natürlich, das Gebäude hier ist keine Philanthropie, sprich wir haben kostenneutrale Alternativen gebraucht. Und das hat uns dann einfach auch zu Bauteilinnovationen geführt. Also beispielsweise die Decke sind mit Lehmschüttung, oder? Also Hohlkassendecke mit Lehm drin, das heißt wir haben hier 400.000 Kilogramm Lehm. Und ich habe für eine Decke einfach 300 Franken Budget. Und dann musst du halt einen Weg suchen, wie du eine Lehm-Hohlkassendecke für 300 Euro realisierst. Und das war immer, oder Design to Cost, das war immer der, also Funktion, CO2, was über allem steht, aber dann Design to Cost.
Ich habe eine Frage betont. Und ich finde auch, es ist ein sehr angenehmes Raumklima. Ich habe schon gesagt, als wir gerade reingekommen sind, man riecht es, man spürt und es sieht auch sehr schön aus. Und hier ist die Zentrale auch von deiner Firma, Andy Openly. Oder?
Genau, ja, aber das ist dann auch entstanden, oder? Oder ich habe ein Team aufgebaut, um das Projekt zu realisieren. Und das war natürlich, das Team ist immer mehr gewachsen, oder? Weil du auf einmal eben auch Holzbauingenieure brauchst, die anders denken, oder? Dann entlässt du die ersten 2 Mal, oder? Und der dritte kann es dann, oder? Und beim Brandschutzplan, da musst du 4 entlassen und der 5. kann es. Und so hat sich dann einfach ein Team herauskristallisiert, wo du alle Disziplinen abdeckst, von Bauphysik, Brandschutz und so weiter. Und das Projekt
hat die Firma quasi geboren.
Ja, genau, oder? Also so sind die Leute entstanden und dann der Baubewilligungsprozess, oder? Ich glaube, in Deutschland seid ihr noch ärmer dran. Aber auch hier, oder? Es hat natürlich niemand darauf gewartet, eine Bauteilinnovation zu machen. Also mittlere Höhe, Wohnbau mittlere Höhe, oder? 4 Geschosse. Also da wartet niemand drauf, dir eine Brandschutzbewilligung zu geben für ein brennbares Material, offiziell brennbares Material. Ja. Also eben, das war der Hintergrund. Und das hat uns dann eigentlich zum Namen Openly geführt, weil ich irgendwann gesagt habe, jetzt haben wir so viel gelernt, eigentlich müssen wir das der Gesellschaft der Welt zur Verfügung stellen.
Ja, okay.
Und openly übersetzt heißt transparent, aber eigentlich richtig übersetzt heißt brutally honest. Also, oder? Also die nackte Wahrheit.
Okay.
Und das versuchen wir auch auf der Homepage so zu kommunizieren. Also erstens teilen wir das ganze Wissen, also wir dokumentieren und publizieren es. Und auf der anderen Seite zeigen wir auch Ist-Daten beispielsweise, ja. Also Verbrauchsdaten und so weiter.
Ne? Ah, okay. Ja. Transparenz, genau. Ja. Okay. Und jetzt ist die Firma ja noch relativ jung.
Aber das ist quasi, du hast diese Vision gehabt, dieses, ich möchte mir erstmal beweisen mit einem Projekt, dass das geht, klimaneutral zu bauen. Hat geklappt?
Ja. Also je nach Rechnungslogik oder also DGMB in Deutschland rechnen ein bisschen anders als die SCA und dann ist immer das Thema von den biogenen C-Teilen, die da gespeichert sind im Haus oder ob man die dazu rechnet oder nicht, oder? Und dann noch mit der Drohne Tiefgarage, oder?
Ja.
Und wenn du so richtig sportlich rechnest, dann kommst du auf null, oder?
Mhm.
Aber ich habe auch gemerkt,
bist du zufrieden damit?
Also wir haben das Ziel erreicht, nur ich habe auf der Reise eigentlich gemerkt, dass netto null bauen ist eigentlich gar nicht zielführend, sondern wir müssen hinkommen.
Also frei nach Michael Braungart nicht weniger schlecht, sondern gut.
Ja, also das Hauptthema ist Avoidance, oder? Also wir müssen CO2-Emissionen vermeiden, oder? Und wir sollten CO2-intensive Bauteile mit CO2-armen oder effizienten und möglichst nachwachsenden Teilen ersetzen, oder? Das ist eigentlich die Disziplin. Und ob ich dann am Schluss 0 Kilo, 2 Kilo, 4 Kilo, 6 Kilo CO2 pro Buttergeschossfläche habe, das ist am Schluss noch die Kür, oder? Und Dänemark führt jetzt 2029 6 Kilo ein als Zielwert, oder? Das ist extrem sportlich, erreichen wir hier natürlich. Es ist extrem sportlich, aber ob es jetzt 6 die richtige Zahl ist oder 7 oder 4,5 oder 3, das ist eigentlich eine müßige Diskussion.
Ja, und aber du hast irgendwann, gab es ja den Punkt, wo du gemerkt hast, okay, ich kann das Ziel erreichen. Und was jetzt? Wusstest du schon, also wie geht es jetzt weiter? Was ist jetzt Openly? Was ist auch das Geschäftsmodell daraus geworden? Kommt jetzt einfach das nächste Gebäude?
Ja, ich meine, oder wir haben vor 3 Jahren die Baueingabe gemacht, oder? Wir müssen uns mal vorstellen, oder? Ich habe immer gesagt, wir gehen zur Tour de France. Oder alle, die mitmachen wollen, oder? Und ich sagte, und wir gewinnen das Gesamtklassement, wir gewinnen die Zeitfahren und die Bergankünfte, oder? Und wer mitmachen will, kann mitmachen und die anderen nicht, oder?
Ja.
Und,
aber danach seid ihr kaputt.
Ja, logisch, ja, klar, ja. Oder? Und wir haben in 17 Monaten geplant und baubewilligt und 11 Monate gebaut. Oder? Muss man sich mal vorstellen, oder? Das sind 20 Wohnungen auf der grünen Wiese neu entworfen in 28 Monaten, oder? Also das ist Hochleistungssport, oder? Und ich habe natürlich vor 3 Jahren schon gewusst, dass wir netto null erreichen, oder? Mit der Baueingabe, oder? Weil wir die Volumen und alles gerechnet haben, oder? Darum sage ich, oder das Teil hat an Fokus verloren, was aber an Fokus gewonnen hat, ist das Wissen zu teilen, was wir hier machen, oder? Wir machen Beratung, wir machen Ausbildung hier, monatlich ein Lab. Und wir versuchen vor allem Investoren davon zu überzeugen, so zu bauen. Oder? Und dort wird's dann ganz lustig. Nein, oder? Weil die Gretchenfrage ist immer, und übrigens ist egal, ob du in Baden-Württemberg oder in Vorarlberg oder in der Schweiz unterwegs bist, oder? Die erste Frage lautet immer, muss ich? Die Antwort ist nein. Ist es günstiger? Die Antwort ist nein. Ist das Baurisiko höher? Vermutlich ja. Und dann, warum soll ich es tun? Mhm. Und das heißt, wenn ich mit Investoren zur Rede stelle, ich immer die 3 Fragen, oder? Und sagen, wollen sie noch weiterreden oder nicht? Oder?
Mhm.
Weil sonst können sie sich die restlichen 55 Minuten sparen und ich auch. Und das finde ich übrigens auch in der deutschen Politik, da die Frau Geiwitz, oder die verpasst das einfach, oder? Du musst das Kind einfach beim Namen nennen, oder? Also, oder? Du musst sagen, Klimawandel hat einen Preis. Oder? Und entweder wir bauen anders, oder wir zahlen den Preis in Form von Überschwemmungen oder dass wir die Infrastruktur, aber das, oder?
Die oft gestellte Frage ist ja, was kostet es, beziehungsweise was kostet es, das jetzt nicht zu tun?
Eben, aber die Avoidance, oder? Die Frage, oder, ist natürlich sowohl auf Einzelobjektbasis, oder, was ein Investment ist, wie auf größerer Basis, wenn du ein Immobilienfonds bist, oder eine Pensionskasse, die Immobilien, und noch größer auf staatlicher Ebene. Ne? Und sogar auf staatlicher Ebene funktioniert das gar nicht. Oder? Mhm. Weil die Schweizer sagen natürlich souverän, oder, ein neues Klimagesetz, ein Drittel der Kompensationen kann im Ausland gemacht werden. Oder? Also das heißt, oder, du siehst nicht mal auf Länder- oder auf Politikebene eine Übernahme der Verantwortung. Mhm.
Ja. Und wie hoch ist die Absprungquote dann, wenn du diese drei Fragen gestellt hast?
Ja, die ist 99%.
Tatsächlich.
Oder? Aber der Punkt ist ja.
Ja, also auch wenn du, weil du sagst, wenn du tust diese Fragen provokant zu Beginn des Gesprächs stellen und dann sagen wirklich die 99%, ja gut, dann können wir ja. Dann sparen wir uns die Zeit.
Genau, oder? Aber was natürlich passiert, das ist ein Denkprozess, oder? Mhm. Oder was dann in Stand setzt, oder, ist ein Denkprozess, oder? Und oft beobachte ich dann, dass die in 3-4 Monaten auf einmal sich bei uns ans Lab anmelden, an die Schulung kommen, oder? Mhm. Oder dass wir dann einen Auftrag kriegen für eine Projektstudie, oder? Oder, weil, oder, also let it sink in, oder? Also du musst ja zuerst selbst zur Konklusion kommen, dass du etwas anderes tun musst.
Ja.
Ja. Und was eben auch spannend ist, ist auf der...
Also wenn man zurück zu den Fragen kann, möchtest du nein, möchtest du, es wird günstiger, nee, wird es nicht. Aber dann ist ja die Frage, aber willst du es trotzdem? Und wenn die mit ja beantwortet ist, oder, dann fangen wir an, konkret in den Bau zu kommen.
Ja, genau, ja. Und was ich natürlich auch immer in den Raum stelle, ist, das ist noch das Perverse, oder? Das Gebäude hier ist besser als ein konventionelles Gebäude, weil du hast atmungsaktive Wände, oder? Du hast eine Passivität in den Lehmdecken, oder? Du hast ein anderes Raumklima, oder? Also eben, du spürst es in 3 Minuten, oder? Das heißt, du erzielst höhere Mieten, weil das Objekt mehr wert ist, oder? Wird auch mehr Miete bezahlt, oder? Du hast eine höhere Langzeitrendite, also Leute mieten länger, hast weniger Kündigungen, oder? Warum soll ich hier ausziehen, wenn das Ganze passt? Und obendrauf noch massiv geringere Nebenkosten. Oder? Also wir haben hier Heizkosten, Abrechnung für 4-Zimmer-Wohnung im Monat von 25 Euro. Mhm. Also mit anderen Worten, mit 300 Euro hast du warm Wasser und geheizt für 4-Zimmer-Wohnung 100 Quadratmeter. Oder? Mhm, krass. Und das lässt dir natürlich die Rendite explodieren. Oder? Mhm. Oder? Und die Zahlen können wir jetzt zeigen, oder?
Ja, das ist ja konkret. Aber dazu kommen ja noch die Sachen, die wir nicht so greifen können.
Ja, genau. Oder?
Der Bauprozess, das ist eine andere Arbeitsumgebung für Menschen. Wir sagen ja Fachkräftemangel. Und wenn wir ein Gebäude so bauen, ist es ja viel attraktiver, auf so einem Gebäude zu stehen und beispielsweise Elektrik zu machen, als im Winter in einem Betongebäude, wo es nass ist.
Ja, aber wow, das interessiert auch wieder niemand, oder? Du hast einen Bau, oder? Alle verdienen nichts, 2-3% EBIT-Marge, oder? Oder die nehmen einfach die Aufträge raus, oder? Ich sehe das ja im Alltag, oder?
Ja.
Ich bin selber 2 Firmen am Bau, oder? Du schaust nicht mal die Pläne an, oder? Du fühlst das Devi an, 3 Minuten die Pläne, Enter, weg, oder? Und dann, oder Auftragsverhandlung, oder? Du schaust nicht mal, wo das Grundstück ist, was, oder? Darum sage ich, oder? Also da haben wir noch unglaublich weiten Weg vor uns, oder? Und wenn du die Handwerker ansprichst, ist ja genau umgekehrt. Du musst ja Handwerksbetriebe finden, die willig sind, mit dir das zu bauen und in dem Sinn das Risiko einzugehen. Mhm. Oder? Weil alles, was neu ist...
Ist Risiko, klar.
Ist Risiko, oder? Oder wir tun so beim Holzbau, wie eine Hohlkastendecke eine Neuerfindung ist, oder? Das ist Bullshit, oder? Mhm. Die gibt's seit, also hier in der Region heißen die Decken sogar Appenzellerdecke. Mhm. Also Appenzellerdecke, oder? Die haben die vor 200 Jahren auch so gebaut, oder? Oder? Das ist ja nichts Neues, oder? Nur das Thema ist natürlich, jetzt musst du Lehm, oder? Und dann kommen da lastwagenweise Lehm und dann hast du Lehm beim Holzbauer in der Halle, oder? Der sagt, und dann staubt's, oder? Wir haben keinen Staub bei uns, oder? Das sind die, oder? Das sind die Gedankenbarrieren. Ja. Und da verlierst du halt ganz viele Unternehmer. Und es ist immer das Gleiche. Ist, wenn du wenige Unternehmer hast, die anbieten, dann steigt der Preis.
Mhm.
Oder um zurückzukommen auf den Business Case. Das Hauptproblem an angeblichen Mehrkosten sind Sicherheitsmargen und Marktabschöpfung der Holzbauer, Lieferanten oder der Handwerksbetriebe und ist nicht der Materialpreis.
Ja.
Oder du kannst eine halbe Tonne Lehm, ein Megabag Lehm oder 1000 Liter für 93 Euro einkaufen. Da kann mir niemand mehr sagen, das ist zu teuer. Oder? Das ist das Günstigste, was du überhaupt kriegst an Schüttung. Oder?
Mhm.
Oder? Aber das Problem dahinter ist natürlich, dass alle immer mitverdienen und dann noch eine Sicherheitsmarge hinzubringen. Oder?
Und wo, den kleinen Werbeblock an, die wollen wir schon noch abschließen, wo steht denn Openly heute? Also was ist passiert jetzt einfach mit der Firma, seit das Projekt hier finalisiert wurde und die Firma dann da war?
Und was ist das Geschäftsmodell jetzt?
Ja, wir sind mittlerweile 8 Leute. Wir haben etwa 300 Wohnungen in der Ausführungsplanung, also in der Bewilligungsphase. Das heißt, wir fangen unmittelbar in den nächsten Monaten wieder an zu bauen. Das sind Investoren, also sind kommerzielle Projekte. Ja.
Also ihr seid Projektentwickler?
Genau, ja.
Also
und Projektbegleitung, Projektentwickler. Ja. Wir haben ein eigenes Architekturbüro gegründet, das heißt Valley Architects, wo wir kleinere Objekte machen, so bis zwischen 9 und 40 Wohnungen, also nicht. Wir haben die Ausbildung als Einnahmequelle, also das ist da wird man nicht reich, aber es kommen doch ein paar Euros rein. Und wir haben mit den C-Senken, also die CO2-Zertifikate, auch eine potenzielle Einnahmequelle.
Ja, da kommen wir vielleicht, da würde ich nachher auch gerne mal näher drauf eingehen. Aber ja, du hast ja vorhin schon angerissen, dass du auch mehrere Unternehmen hast. Und ich habe in deiner Biografie geguckt und gesehen, du kommst eigentlich aus dem Bereich Bank. Also vom Banker zum Holzbauer oder Bauer oder nachhaltigen Bauer. Wie kommt so ein, in Anführungszeichen, irrer Weg zustande?
Naja, ich meine, ich habe die klassische kapitalistische Ausbildung in St. Gallen genossen und dann Bankkarriere und ich bin einfach mit 28, 29 dann das erste Mal Vater geworden und ich war auch schon in der Direktion und so und habe riesen Geld verdient und dann habe ich einfach keine Lust mehr gehabt. Also das war so. Bin ich ausgestiegen und war dann mit dem Baby zu Hause.
Ist dir das schwer gefallen in dem Moment?
Keine Sekunde.
Einfach von Anfang an.
Also nachher ist es mir schwer gefallen, weil einfach der Lohn nicht mehr kommt, oder?
Ja, das ist relativ aber die Entscheidung war, oh nee,
nein, das war überhaupt kein Problem. Und eben, und dann habe ich zwei Handwerksbetriebe gegründet, weil mir das einfach Spaß macht, oder? Also physisch zu arbeiten und also so ist das eigentlich entstanden.
Was für Handwerksbetriebe waren das dann?
Ja, also eine ist in Dornbirn haben wir den Co-Making Space. Das ist eine riesige Halle, 1.500 Quadratmeter, wo 10 Schreinereien unter unserem Dach arbeiten und den Maschinenpark teilen und so die Fixkosten massiv reduzieren. Und das andere ist Dade Design, das ist eine Betonmanufaktur.
Mhm.
Und da sind wir europaweit so führend für Küchen, Bäder, Innenraum gestalten.
Ja, an so einem Tisch setzen wir, oder?
Genau, ja, das ist so ein...
Ja. Wie bist du zu den Ideen gekommen?
Ja, also die Betonfirma ist entstanden, weil ich eine Betonbadewanne zu Hause haben wollte.
Mhm.
Und das wollte irgendwie niemand produzieren. Das ist 15 Jahre her. Und dann haben wir das selbst gemacht und Freunde in der Garage.
Okay.
Und bis heute badest du immer in einem Betonbad?
Ja, jeden Tag. Ja.
Okay, und der Coworking Space?
Ja, der ist dann mit entstanden, weil wir dann auch Schreinerarbeiten haben mit anbieten wollen oder ganze Küchen. Da haben wir Schreinerei gebraucht und das ist dann auch leicht ausgeartet. Also eben nur sage ich, oder die Dinge, die Anreise arten dann ein bisschen aus, oder? In der Summe.
Ja.
Also auch mit Openly, es war nie das Ziel, dass eine Beratungsfirma oder ich nenne das mittlerweile hier Bundesamt für Naturbaustoffe.
Mhm.
Das war nie die Idee, oder? Aber das Bedürfnis ist einfach da, oder?
Ja, und da, das hast du ja dann irgendwie die letzten 10, 12 Jahre gemacht. Also den Coworking Space und Dade. Und dann kam eben irgendwann mit der Pandemie dieser Bruch. War das dann auch so ein bestimmter Moment oder war das auch irgendwie so eine Entwicklung über einen Zeitraum, dass du gemacht hast, nee, jetzt muss ich was machen und jetzt möchte ich auch mich verändern und jetzt will ich das beweisen irgendwie, dass es geht mit dem Bau?
Ja, ich habe in der Zwischenzeit nochmal einen kapitalistischen Ausflug gemacht und eine Big Data Firma gegründet für die Immobiliennachfrage, das heißt Real Match. Das Ding ist hochprofitabel. Habe ich dann wieder verkauft oder meine Anteile weggegeben, weil ich einfach gemerkt habe, das Geld verdienen oder das oder so einfach der Scale, oder? Der ganzen Startup-Shit oder immer Scale, Hockeystick und dann wirst du Millionär und so. Das interessiert mich alles gar nicht. Oder? Mich interessiert das Tun. Oder?
Ja.
Also es war so der eine Einfluss und das andere ist natürlich, wenn du die Manufaktur zugesperrt hast, oder? Und zu Hause sitzt, dann kannst du alle drei Tage die Mitarbeiter anrufen, aber irgendwie also kannst du natürlich unendlich Zeit, dich mit Themen zu beschäftigen, oder? Und so ist das schon entstanden, oder? Also in den Monaten zu Hause, oder? Wurde ich dann zum Nerd, oder? Zum Bau-Nerd, oder?
Ja, weil es ja auch, das ist jetzt auch nicht das, also das Thema Bauen und was damit dazukommt, Bauphysik, Baustoffe, ist jetzt ja auch nicht das, ich meine, das ist ja nicht umsonst auch eine wissenschaftliche Ausbildung am Ende des Tages und eine komplexe Ausbildung häufig. Deswegen, ich meine, es ist ja nicht so zugänglich zuerst.
Nein, es ist nicht zugänglich. Oder das Spannende ist, wenn du es selbst baust, oder? Ich meine, ich habe irgendwie 2 Millionen in der Kasse gehabt, einen Entwicklungsgewinn. Und dann hast du nochmal, wenn du die normalen Baukosten nimmst, nochmal irgendwie 1,5 Millionen Honorare, oder? Die du sowieso ausgeben kannst fürs Normalbauen. Und wenn du das zusammennimmst, dann kommt richtig eine geile Summe raus, oder? Und dann kannst du dich natürlich ausbilden lassen, oder? Also wenn du einem Ingenieur irgendwie 150 Euro die Stunde zahlst, oder? Dann kannst du ihn natürlich auf die Eier gehen, Entschuldigung meine Sprache, und sagen, so, und ich habe es jetzt nicht verstanden, jetzt erklär's mir nochmal. Wie funktioniert das genau, oder? Und dann merkst du auf einmal, dass eben viele eben es auch nicht intellektuell durchdrungen haben, oder? Oder? Und das ist, glaube ich, auch am Bau das Hauptthema, oder? Dass wir das aus 2 Gesichtspunkten immer denken, entweder Rendite, das sind die kommerziellen Bauträger, das ist nur Rendite, 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 Nettogeschossfläche, Nettogeschossfläche. Aber die haben oft vom Bauen keine Ahnung. Es ist ihr, oder? Aber die, oder?
Und die planen dann andersrum.
Ja, yeah, aber eben, aber ist natürlich klar, oder? Wenn ich das Bauprojekt mehr oder weniger in PowerPoint, in Excel mache, dass dann irgendwie nicht, dass dann nicht so geil wird, oder? Und das andere sind die Architekten, oder? Und die fangen gleich an mit der Pergamentpapierrolle und ich hab schon eine Idee, oder? Und denen fehlt jegliches systematisches Denken, oder? Also ich sage immer vom Großen ins Kleine, oder? Was sind eigentlich relevante Baustoffe? Was sind relevante Themen? Was sind relevante Gebäudekonzepte, oder? Oder, aber immer schon, ich habe schon eine Idee und da müssen wir noch, und, oder? Und das klaffen natürlich 2 Welten aufeinander. Und das Ökosystem in der Mitte sind Holzbauingenieure, sind Bauphysiker, sind Brandschutzingenieure, die Bedürfnisse befriedigen, oder? Oder die sind trainiert, Bedürfnisse zu befriedigen, aber freies Denken findet da nicht statt. Oder, oder es sind immer Auftragnehmer, sind immer Subauftragnehmer.
Ja.
Oder?
Ja.
Und eben, das ist eigentlich mein Hauptanliegen, oder? Wir müssen Gebäude aus einer Materialität herausdenken und aus einer Physikalität oder also Physik ausdenken, oder? Also Bauphysik. Oder? Und dann lösen wir ganz viele Themen. Oder? Und das Spannende ist dann noch, irgendwann landest du bei Holz und Lehm und Hanf, oder? Weil das super effiziente Baustoffe sind. Oder? Oder die dann niemand mehr in Abrede stellt. Oder? Also das ist wie eine Kausalkette. Oder? Aber nur, wenn du das aus einer Physik heraus betrachtest.
Ja.
War das jetzt zu komplex wahrscheinlich, oder? Alles, aber es ist irgendwie,
ich kann dir folgen.
Aber es ist einfach so im Alltag, oder? Ja. Ich finde zu, aber es ist einfach im Alltag. Oder ich sage immer, wenn man zum Architekt geht, oder? Da gibt es 10.000 Architekten, oder? Und gehst immer davon aus, dass 10.000 Architekten Häuser bauen können. Oder? Du gehst zu einem Zahnarzt, das Gefühl, dass der weiß, was er tut, oder? Aber es ist einfach nicht so, oder?
Ja. Die Bauwelt ist halt so, speziell, oder? Es war, weil auch, also was jetzt auch, was ich wahrnehme, ist auch aus dem Ding, ist ja auch ganz viel Frust. Und
ja, das total,
ist fast eigentlich, und das merke ich auch gerade, eigentlich fast mit jedem in der Bauarbeit, wenn du sprichst, jeder trägt doch irgendeinen gewissen Frust in sich, weil manche Sachen so sind in der Bauwelt und so.
Und wenn du mit Handwerkern sprichst, oder? Die können Architekten nicht ausstehen, oder? Weil sie einfach immer wieder von vorne das Essentielle nicht gemacht ist, oder? Wo du über eine Schattenfuge diskutierst, aber gar nicht weißt, wie die Decke aufliegt, oder? Mhm. Oder? Und dann sage ich, oder? Das ist dermaßen Diskrepanz, oder? Und auf der anderen Seite, oder? Jetzt habe ich selber ein Architekturbüro, oder? Wenn ich auf die Seite gehe, oder? Regst du dich über die Unternehmen auf? Ich will das so und jetzt macht es mal so, oder? Und so, oder? Oder? Und die Wahrheit ist logischerweise in der Mitte, oder? Oder?
Da habe ich mal eine Zwischenfrage, Andi. Und zwar, also es klingt jetzt alles, wir haben jetzt gerade auch von dem Frust gesprochen. Hast du so ein bisschen das Gefühl, du bist jetzt eigentlich ein Queransteiger dann eigentlich in der Szene, oder? Wenn du ursprünglich eine Bankierslaufbahn hattest und dann, sag ich mal, in diese Start-up wurdest, dich weitergebildet hast, du hast schon von der Babypause erzählt und so, hast du so ein bisschen das Gefühl, dass es auch damit zu tun hat, dass es eine Szene ist, die, sag ich mal, Akteure nur akzeptiert, wenn sie einen konventionellen Bildungsweg hatten, oder?
Nein, also in der Handwerk, Investoren, Ding, also gibt es null Ding, oder? Die einzigen, die die Karte spielen, sind Architekten, oder? Also du bist ja kein Architekt, oder? Aber die spielen die Karte nur, weil they got caught, oder? Mhm. Oder? Und du musst es einfach sehen, in der Architekturausbildung, oder? Du kannst das ganze Entwurf und Design und Kunst kannst du löschen, oder? Also das kannst du Ersatz, Control, Alt, Delete, oder? Und dafür musst du Projektmanagement, Excel und so weiter, Business Case, oder? Das ist hundertmal relevanter, oder? Wir müssen einfach sehen, der Architekturjob ist heute ein Projektleiterjob geworden. Mhm. Und von 20 Disziplinen ist eine Disziplin ist Entwurf, eine Disziplin ist Materialität und Farbe, oder? Aber daneben gibt es noch 18 andere Disziplinen, oder? Und wir fokussieren uns immer auf
aber,
das Thema.
Aber können wir die Architekturschaffenden damit nicht ein bisschen entschuldigen, dass es eben so komplex ist und aus einem eh schon historisch komplizierten Beruf, vielseitigen Beruf, das alles noch mehr ist, weil sie am Ende auch, so wie die Planungswelt beschaffen ist, viel verantworten müssen und dann Detailwissen haben müssen zu x, y verschiedenen Normen und so weiter und eben diese ganz vielen die verschiedenen Disziplinen abdecken müssen, wohingegen die Fachplanenden zumindest ihre eigene Schublade haben nur?
Ja, aber weißt du, es ist ein Kuchenthema. Oder?
Die mag Kuchen.
Nein, musst du dir vorstellen, oder? Als Architekt kriegst du, oder? Du hast einen Kuchen, oder? Hast eine Sachertorte, oder? Oder? Und dann schneidest du einen Schnitz raus, oder? Der geht zum Brandschutzplan. Dann schneidest du einen kleinen Schnitz zum Ingenieur, oder? Ein großer Schnitz geht zum Baumanagement, oder? Oder? Und um deine Frage zu beantworten, oder? Ist natürlich, die Konklusion ist, weil es so komplex geworden ist, ist, dass du dich anders organisierst. Mhm. Oder dass du die Komplexität akzeptierst und dich anders organisierst. Das heißt aber, der Kuchen wird klein. Dein Stück vom Kuchen, oder? Weil der Kunde gibt dir ja die ganze Torte, oder? Oder als Generalplaner,
ja.
Oder? Und das ist einfach das, was ich in der Praxis oft sehe, dass alle den Kuchen verteidigen wollen, oder?
Ja, ist ja auch nachvollziehbar, oder?
Wenn, ja, wenn der Kuchen, doof. Wenn der, es ist aber doof. Es kann es nicht anders sein. Es ist, ja. Oder? Und es hat ja auch niemand gesagt, du musst 100 Architekten, oder? Also darum sage ich, ich weiß auch nicht, was die richtige Architekturgröße ist. Ja. Oder so ein, zwei, drei, vier Frau-Mann-Büro ist wahrscheinlich schwierig, oder? Weil du gar nie die Kompetenz oder die Tiefe aufbauen kannst, oder? Und die großen Firmen, die ich sehe, die sind auch wieder, oder darum sage ich, oder was ist auch die ideale Betriebsgröße für ein Architekturbüro? Spannende Thematik. Ja. Aber eben, da bist du wieder in einem Betriebswirtschaftsthema, da diskutierst du über Prozesse, über Bauteile, über Dinge, oder? Das sind alles Themen, die eigentlich in der klassischen Architektur nicht vorkommen.
Ja, voll.
Und übrigens, darum überlebe ich in der Architektur, oder?
Macht Sinn.
Ja. Also das ist so. Und, ja. Und zusätzlich der ästhetische Anspruch, oder? Ihr seht es auch hier drin, oder? Also wir haben da im Erdgeschoss 3 Meter lichte Höhe, oder? Mit einer fugenlosen, raumhohen Türe, oder? Mhm.
Und einer Disco-Kugel?
Ja, genau. Und es wär ja eigentlich ein Verbrechen, wenn du hier eine normale Tür reinmachst. Oder? Also es ist schon geil, oder? Das muss so sein. Oder? Kostet ja auch 3 Euro, so, aber das ist eben Architektur. Oder?
Okay, ja, dann lass uns doch jetzt den Bogen machen hin zu dem Thema Zertifikat. Und also jetzt haben wir über die Planungswelt gesprochen, jetzt gehen wir zu der Finanzwelt. Und Dings, weil das ist ja auch, dem sind wir auch wir ein bisschen auf der Spur und versuchen so ein bisschen auch diese Brücke zu bauen für die Menschen in der Planung, warum jetzt anfängt oder warum die Finanzwelt anfängt, sich auch für nachhaltige Bauprodukte, wo man jetzt auch ein Gebäude mit reinzählen kann, zu interessieren. Wie beobachtest du das? Ist das eine korrekte Beobachtung von mir, dass ich sage, okay, es beginnt so langsam? Oder sind es nur auch ein paar Verrückte in der Finanzwelt, die da irgendwie die Ersten jetzt sind? Und das ist noch keine, da gibt es noch keine Bewegung in der Breite, dass es jetzt anfängt, dass eben beginnt, dass im Bau sich eine neue Klasse an Finanzprodukten bildet.
Ja, wenn man die Finanzcommunity anschaut, dann kommen, glaube ich, 2 Einflussfaktoren. Das eine sind so die Labels oder auch die Gebäudetypen, wo du einfach, wenn du ein Portfolio hast, wirst du fast dazu gezwungen mit ESG und so weiter, dass du nachhaltige Gebäude machst, oder? Also da kommt ein gewisser Druck. Was dann nachhaltig ist, das steht wieder auf einem anderen Papier, oder? Aber ich glaube, das bringt, wir sind hier ja im Holzbau-Podcast, oder? Das bringt Marktwachstum in, oder der Marktanteil von Holzbau steigt durch das, oder? Dann das zweite ist, die Finanzcommunity schaut natürlich immer, wo kann man Geld verdienen, oder? Und logischerweise mit Handeln, ohne selber wirklich etwas zu tun, oder? Mhm. Und da sind die ganzen CO2-Zertifikate und dort ist die Ernüchterung, sind 2 Ernüchterungen, die eintreten. Erstens, wir haben uns jetzt 15 Jahre lang Avoidance-Zertifikate für 5 bis 10 Euro pro Tonne selbst verkauft, oder? Indem wir den Amazonas nicht abholzen und so weiter, oder? Das ist eigentlich eine Avoidance-Zertifikat. Da haben sich sehr viele sehr günstig quasi eine Netto-Null-Bilanz verschafft, oder? Der Markt ist mehr oder weniger tot. Mhm. Also das Thema ist gegessen. Und wenn man das macht, dann auf einer anderen Flughöhe, aber dann kostet es ein X-faches von dem. Und auf der anderen Seite sind die Bags and Decks, also das sind die quasi die CO2-Staubsauger, also die CO2 aus der Luft holen. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber dort ist die Ernüchterung riesig, weil die keine Removals zustande bringen. Also das ist eine riesen Marktkapitalisierung, oder? Da gibt es Unternehmen, die sind 1 Milliarde wert, oder? Sind seit 15 Jahren dran und haben bis jetzt in 15 Jahren 1.000 Tonnen eingespart. Eingespart.
Oder ausgesaugt.
Rausgesaugt, ja. Oder? Aber einfach ein Beispiel, das Gebäude hier, wo wir drin sitzen, wir haben 1.000 Tonnen nicht emittiert. Mhm. Und da bist du wieder bei der spannenden philosophischen Diskussion, ist jetzt 1.000 Tonnen nicht emittieren wertvoller oder gleich wertvoll wie 1.000 Tonnen wieder rauszusagen, wie immer das andere Klammerwerk. Aber ich sage einfach, die Finanzcommunity hat so 2 Themen. Das eine ist das Avoidance und auf der anderen Seite die hochgesteckten technischen Themen, die schlicht und einfach nicht liefern. Mhm. Und das führt dazu, dass man sich Alternativen überlegt, wo kommen eigentlich Removals zustande oder wo wird CO2 eingespeichert. Und dann ist man wieder beim Wald, oder? Und sagen, okay, wir können den Wald besser bewirtschaften oder Ding, oder? Und schlussendlich bist du bei Pflanzen, oder? Weil mit der Photosynthese bindest du CO2, oder? Very simple, oder? Und das C in den Pflanzen, oder? Ist dann gebundenes CO2. Und dann bist du beim Baumaterial, oder? Mhm. Oder? Weil du logischerweise, wenn du...
Weißt du, dann bist du bei der Frage, was machst du jetzt
mit... Ja, genau, oder? Weil du, wenn du C speicherst, also beim Hanf ist krass, oder? Das 1 Kilo Hanf hat 1,7 Kilo CO2 äquivalent gespeichert, oder? Jetzt hast du quasi gebundenes CO2 vor dir, oder? Gratis.
Ja. Ja, weil das wieder frei wird, wenn hier irgendwo
wenn jetzt,
biologisch.
Genau, oder wirfst es in Kompost oder aufs Feld raus, oder? Dann ist das CO2 innerhalb von 5, 6, 7 Monaten wieder draußen, oder? Oder das ist der natürliche Kohlenstoffkreislauf. Und in dem Moment, wo du es dann natürlich mit Kalk mischst, in eine Wand einbaust und ein Haus hast, das 100 Jahre steht, hast du natürlich eine temporäre Senke erzielt. Und jetzt ist die große Frage, zählt die Senke und was ist die Senke wert? Mhm. Und die Diskussionen fangen jetzt gerade an in der Finanzgemeinde.
Okay. Und wie spürst du deine Tendenz schon? Weil das ist ja für uns, jetzt ist es ja nichts Neues, dieser Mechanismus in der Holzbauwelt.
Ja, die Holzbauwelt hat das immer schon gehabt, oder? Aber was natürlich die Holzbauwelt verpasst hat, ist mit DGMB eine richtige Accounting-Logik zu entwickeln. Mhm. Oder? Weil in dem Moment, wo du die C-Senke eben nicht in der Hauptbilanz A bis C drin hast, sondern das im Modul D ausweist als Informationsmodul, oder wird es natürlich nicht reingezählt. Oder wenn du eine Ökobilanz anschaust nach deutscher Rechtslegung, ist der C-Speicher nicht berücksichtigt.
Mhm. Ja.
Oder das heißt, oder und wenn du natürlich Holz vergleichst ohne den C-Speicher mit Beton, dann hast du so eine ewige Diskussion, oder teilweise liest du sogar in der Presse, Beton ist besser, hat weniger CO2 als Holz. Oder? Und das ist inhaltlich falsch.
Mhm. Was ist jetzt zu tun?
Wir haben auf europäischer Ebene ist etwas Fantastisches passiert. Am 26.12. an Weihnachten 24 ist das CRCF, Carbon Removal Framework, auf europäischer Ebene in Kraft getreten. Und das CRCF sagt nichts anderes als, dass es in der EU ab sofort erlaubt ist, C-Senken, die mindestens 35 Jahre vom Bestand haben, zu zählen, zu zertifizieren und zu verkaufen. Mhm. Und das bildet eigentlich ein rechtliches Framework, um jetzt lokale Gesetzgebungen etc. zu überdenken oder auch Accounting-Logiken zu überdenken. Mhm. Und was eigentlich jetzt dringend notwendig wäre, ist, dass der DGNB anfängt, anders zu rechnen. Mhm. In den Ökobilanzen.
Ja.
Oder? Und in dem Moment hast du natürlich einen riesen Impact, weil du dann ganz viele Investoren bekommst, die sagen, ich möchte mit Holzbau bauen. Mhm. Oder weil der Footprint tiefer ist.
Weil die schauen gar nicht auf den Baustoff, sondern die schauen auf ihre Tabellen.
Ja, schon. Und die interessiert das alles null. Die wollen einfach das Zertifikat, oder? Du willst das Zertifikat, oder? LEED Gold in der Schweiz, SMBS Gold, oder? Wie das berechnet ist und was da draufsteht und wer es berechnet hat, they couldn't care less. Oder? Mhm. Das heißt, es muss in die Hauptding reinkommen. Oder?
Okay.
Ja, das ist halt aus der Logik, das ist halt ein Marketing-Tool aus deren Sicht, sag ich mal. Und so behandeln sie es halt auch, ne?
Ja, aber das ist natürlich etwas, was die Holzbaubranche versucht hat, aber verpasst hat. Oder? Und was wir uns schon auch immer vor Augen führen müssen, ist, wenn du Zement verkaufst, oder? Das ist etwa der ganze Flugverkehr, oder? Mal 3 ist Zement. Einfach, dass wir uns das mal in Relation setzen, oder? Und da werden hunderte Milliarden umgesetzt, oder? Es muss ja nicht das Gefühl haben, die Zementindustrie hat keine Lobbyisten bezahlt, oder? Oder Shell und BP und so weiter hat keine Lobbyisten bezahlt, oder? Das heißt, oder wir führen, oder? Und dass die Lobbyisten auch nicht in der SCA sitzen in der Schweiz oder im Ding, oder? Also wir sind da völlig naiv, oder? Mhm. Oder und führen so Diskussionen, oder? Und ich mache viele dieser Diskussionen, eigentlich bist du eigentlich von Holzim bezahlt. Mhm. Oder einfach um einen Raum zu schaffen, dass du überhaupt diskutierst, oder? Weil es wird immer auf ein intellektuelles Level dann gezogen, zum sagen, ja, aber der Baum in das Haus in 100 Jahren, wenn das abgebrochen wird, dann ist das CO2 ja wieder draus. Ne?
Ja.
Oder? Und die simple Antwort dazu ist, heute ist es nicht draußen. Erstens.
Ja.
Zweitens, wenn ich mit Holz baue und nicht mit Beton, habe ich 50% an Emissionen gespart. Und drittens, wer weiß, was in 100 Jahren ist.
Ja, und wenn wir uns umgucken in unserem Gebäudebestand, wie lange nutzen wir Gebäude auch wirklich? Ist 100, also für ein Wohngebäude, ein gutes, robustes Wohngebäude, ein hochwertiges, ist 100 Jahre wirklich eine realistische Annahme? Wenn wir jetzt in unsere Innenstädte gucken, die sind 400 Jahre alt, 500 Jahre alt.
Genau, also aber das ist eine müßige Diskussion, oder? Du hast in Deutschland 60 Jahre Lebenszyklus von einem Gebäude, in Frankreich 56 Jahre, oder? Das kann dann niemand, oder? De facto gibt es keinen Grund, ein heute erstelltes Gebäude in 100 Jahren abzureißen, oder? Also oder? Statisch, ja. oder Ding. Oder? Aber eben, das sind alles so Diskussionen, die da in die CO2-Thematik reinspielen. Und ich glaube, es greift einfach zu kurz, wenn wir einfach immer sagen, ja, aber es kommt wieder raus, das CO2. Mhm. Weil ja. Heute ist es gebunden.
Ja. Kannst du mir erklären, wie das funktioniert, so ein Zertifikat? Wie kann ich mir so ein Zertifikat erstellen?
Ja, also es gibt jetzt einen Standard, der heißt von Carbon Standard International, der heißt Global Construction C-Sync Standard. Und anhand von diesem Standard kann man eigentlich biogen gebundene Baumaterialien zertifizieren. Also das heißt, was du zertifizieren kannst, ist ein Tragwerk, ist eine Isolation, ein Maueraufbau. Was du nicht zertifizieren kannst, ist zum Beispiel ein Holzfenster, was ein 30 Jahre Laufzeit hat, ein Parkett oder eine Küche.
Also ich kann einzelne Produkte zertifizieren. Oder geht es dann schon auf den Wandaufbau, den ich konkret in einem Bauprojekt anwende?
Genau, beim Standard ist es so, und das ist, also wir haben das intellektuell erarbeitet, vielleicht ist es richtig, vielleicht ist es falsch, aber man kann, es ist jetzt einfach so, im Standard ist das Gebäude der C-Sink, oder? Also das heißt, die C-Senke wird auf dem Gebäude zertifiziert und nicht auf dem Baustoff. Das heißt, jeder Baustoff, der hier angekommen ist und hier verbaut, wird hier zertifiziert und entsprechend gehört der Carbon Credit auch dem Bauherr. Mhm. Mit einer simplen Logik, weil der Bauherr das Baumaterial bezahlt hat. Mhm. So, oder? Und was eben nicht erlaubt ist nach der Accounting-Logik, ist, dass irgendjemand die Senke schon jemand anderem verkauft.
Ja.
Vorgängig, oder? Bevor es überhaupt eingebaut wird.
Das heißt, ab dem Moment, wo man sagt, okay, jetzt hier ist irgendwie Schlüsselübergabe, es ist Einzug, das Gebäude kann genutzt werden, ab diesem Moment gilt dann dieses Zertifikat.
Genau, ja. Und anhand von effektivem Ausmaß. Also das heißt, Openly ist ein sogenannter C-Sync-Manager. Und unsere Rolle besteht eigentlich darin, eine Massebilanz anhand von effektiv Gebauten zu erstellen, Lokalaugenschein zu machen und zu zertifizieren, oder dass die Wände hier wirklich aus Hanfkalk sind. Oder? Mhm. Und nicht nur eine Wand, sondern alle. Oder? Also dazu braucht es Lieferscheine, Einbauprotokolle, Baustellenbilder und so weiter.
Okay.
Also die Dokumentation ist sehr umfassend. Aber ich sage immer, lieber konservativ und voll dokumentiert, als dass wir den nächsten Skandal haben. Ne? Mhm.
Und am Ende davon, also ihr schaut euch jetzt hier, bei dem Projekt habt ihr selbst gebaut, ihr macht diese ganze Dokumentation, ihr sammelt es und am Ende sagt ihr, beispielsweise auf einer DIN A4-Seite, dieses Gebäude hat x Tonnen CO2 eingespart oder, nee, Entschuldigung, gespeichert.
Gespeichert, ja.
So, hier, lieber Bauherr, hier ist es symbolisch. Du hast jetzt diesen
Zertifikat. Ja, also ihr kriegt ein Zertifikat, oder?
Ja.
Und das Zertifikat ist im C-Registry, global-c-registry.org, ist eingetragen. Das ist eigentlich wie eine Blockchain. Mhm. Das ist public und da kannst du raufgehen und kannst zum Beispiel eine Adresse eingeben oder eine Parzellennummer oder was auch immer und siehst, wie viel C-Senke auf dem Gebäude, auf der Parzelle zertifiziert ist.
Und was kann der Bauherr heute mit diesem Zertifikat machen?
Das ist jetzt das große Thema, oder? Also der Bauherr, wenn das ein kommerzieller Bauherr ist, dann kann er die Senke für sich selber stilllegen. Mhm. Retired heißt das dann in der Fachsprache. Und kann das in seine CO2-Bilanz einrechnen. Ne? Also wenn das
Beispiel... Geht die auf ein Jahr? oder gilt die ÖKNRD jedes Jahr? Also wie
ja, nein, nur in dem Jahr, wo die Senke erzielt wurde, ja. Für das aktuelle Jahr, wo die Senke, also wo er auch Emissionen gehabt hat. Ne?
Ja.
Wir haben zum Beispiel Chemiekonzern Böhringer Ingelheim hier gehabt, oder? Die überlegen sich jetzt ein Bürogebäude aus Holz zu bauen auf dem Werksgelände, oder? Und die könnten dann im Errichtungsjahr die C-Senke an ihre operative CO2-Bilanz anrechnen.
Okay.
Das
ist ein Joker dann.
Ja, genau, also Joker, Insetting ist das Fachwort dazu.
Okay.
Und die Alternative dazu ist, dass man den Carbon Removal auf den Markt bringt und dann kommt die Finanzgemeinde dazu und irgendjemand den Removal kauft. Ja.
Mhm. Der muss irgendwie seine Bilanz polieren aus irgendeinem Grund und der sagt, jetzt, da möchte ich, würde mir gut tun, jetzt hier, wenn hier irgendwo minus 1000 noch steht. In der Summe.
Ja, muss einfach sehen, wenn du eine Firma bist, die CO2 verursacht, oder? Dann ist es heute ein Riesenschritt, wenn du sagst, ich bekenne mich zu Netto Null,
mhm.
Oder? Weil du das nicht musst. Und dann hast du zwei Zutaten. Das eine ist, wie kriegst du CO2 aus deinen Produkten raus, aus deiner Produktion, aus deiner Wert plus auch deine Lieferanten, wie kriegst du das CO2 da raus, oder? Das ist Avoidance, also wie reduzierst du den Fußabdruck und was machst du mit dem übrigen Fußabdruck, oder? Also oder wie kompensierst du den, oder?
Mhm. Oder? Das heißt, ich kann alle meine Dieselfahrzeuge werden abgegeben und die müssen jetzt alle mit dem Fahrrad fahren oder laufen.
Ja, oder?
So, und das ist da entsteht Summe X.
Sage ich, oder? Also es sind interne Maßnahmen, aber ja. Wenn du dann den Schritt machst und sagst, okay, ich möchte netto null sein, oder? Dann stellst du vor der Frage, oder? Pflanze Bäume. Die Schweizer Post hat zum Beispiel in Thüringen Wald gekauft, oder? Und pflanzt dort jetzt Bäume, oder?
Okay.
Oder? Das ist kein Scherz, ja. Also, oder? Pflanze Bäume, oder? Oder zahle dafür, dass der Amazonas nicht abgeholzt wird, oder? Oder kaufe ich irgendwie für 1000 Euro pro Tonne irgendein Deck, also Direct Air Capture, oder? Oder was mache ich damit? Oder also wo investiere ich?
Ja, und jetzt ist jetzt eben eine Dollars. Neue Möglichkeit dazugekommen, mit Jahreswechsel so ein Zertifikat zu
bekommen. Genau, oder? Und dort, oder was einfach extrem spannend ist, ist, wenn du eben so ein Removal kaufst, oder? Von einem Gebäude. Dann hast du auf einer Seite eine Offsetting-Komponente, oder? Aber auf der anderen Seite hast du auch wieder dazu beigetragen, dass nicht aus Beton gebaut wurde.
Mhm.
Oder wir sagen eigentlich mit jeder Tonne,
aber die das du ist kaufst, immer noch ideell,
hast
oder?
Du noch einmal eine Tonne eingespart. Ja, aber es geht ja um Impact.
Ja, okay.
Oder? Also, ja. Also am Schluss ist das Gleiche, wie wenn du als Familienstiftung sagst, ich gebe jedes Jahr 10 Millionen. Philanthropy gibt jedes Jahr 10 Millionen aus. Wo habe ich den besten Impact, oder? Mhm. Also wo heile ich die meisten Kinder? Wo habe ich?
Ja.
Oder? Und es geht um Impact. Also wo erzielst du Impact, oder? Und der Impact von Gebäuden ist schon dramatisch, weil du eben die Emissionen halt um 50% runterkriegst.
Ja, wir haben halt eben diese altbekannten 40% CO2 mit Täter, 60% vom Müll und so weiter.
Und wir nennen es Baukostenförderung.
Mhm.
Oder? Weil es eigentlich ein Zuschuss ist an deine Baukosten, an deine höheren Baukosten.
Den du aber erst kriegst, wenn du abgeschlossen hast.
Du musst fertig gebaut haben und musst einen Removal verkaufen und auf der anderen Seite muss jemand den Removal kaufen. Oder?
Ja.
Und ich glaube, die Argumentation greift einfach zu kurz, wenn man sagt, oder Ablasshandel, oder? Die sind nach wie vor dreckig, oder?
Mhm.
Oder? Und tun sich dann reinwaschen. Oder? Ich glaube, für sehr viele Unternehmen ist das uncool, wenn wir das tun, oder? Weil die wirklich dahinter sind, ihre CO2-Bilanz zu verbessern.
Mhm.
Oder wo ich selber lachen muss, ist, wenn du natürlich Starbucks hast, die jeden Tag 10 Millionen Pappbecher in den Müll werfen, oder? Und dann sagen, und ich bin jetzt netto null, oder? Da wird es so ein bisschen witzlos, oder?
Ja.
Oder? Aber wenn du ein Unternehmen hast, oder, das wirklich dran ist, zum sagen, jetzt wirf ich die Gasheizung raus und mach Sonnenkollektoren und Wärmepumpe und das sind meine Beiträge. Aber ich möchte netto null sein und ich investiere hier noch.
Mhm.
Und ich glaube, die Carbon Credits muss man unter dem Gesichtspunkt sehen, oder? Es ist eine Investition in unsere Klimazukunft.
Ja.
Oder?
Ja.
Jetzt, wie du vorher kritisch angemerkt hast, der Banker dazwischen interessiert es wieder keine Sekunde, oder? Oder der sagt, für wie viel kann ich es kaufen und für wie viel kann ich es verkaufen, oder? Aber hinten die Klimaprojekte, die interessiert es schon. Ne?
Mhm. Ja, und die gibt es ja auch.
Ja, aber in kleinster Anzahl, mhm. oder? Oder das ist so spannend, oder? Also es gibt Hasskommentare in der NZZ, wenn du wieder so einen CO2-Artikel hast, also Removal-Artikel, also online drunter, also Spalten, Hund, der oder purer Hass, wir haben auch hier im Gebäude Graffiti gehabt, CO2-Schweine haben sie uns ins Treppenhaus oder? Also, oder? Da löst du eine Kontroverse, ihr nehmt mir mein Diesel weg, ihr nehmt mir mein Ding weg, oder? Also da löst du eine völlige Kontroverse aus. Nur dahinter, wenn du mal schaust, wer wirklich CO2-Credits entwickelt, das sind brutal wenige.
Mhm.
Das sind ganz wenige. Und wenn du die besuchst, dann merkst du, die 90% sind Überzeugungstäter, die wollen etwas tun.
Mhm.
Oder? Die wollen nicht Milliardär werden.
Was hältst du eigentlich so von so nachhaltigen Banken, Andi? Also von Banken, wo es so Richtlinien gibt, nur nachhaltige Projekte zu investieren und so weiter, die diese ganzen Richtlinien haben?
Wie ich das Projekt angefangen habe, habe ich natürlich zuerst die kontaktiert und habe mir gedacht, okay, das ist, oder?
Deswegen?
Das ist jetzt ein Freistoß oder so, sogar ein Elfmeter, oder?
Mhm.
Aber das ist nicht der Fall, oder?
Das ist nicht der Fall, okay.
Das ist nicht der Fall, oder? Weil schlussendlich folgen die eigentlich genau der gleichen Logik in Investitionslogik,
mhm.
und Risikobeurteilungslogik.
Ja, ja.
Also ist jetzt meine Beobachtung vom Schweizer Markt, da gibt es auch nicht so wahnsinnig viel. Oder wo schon ein großer Markt entsteht, ist Sustainable Investing, Sustainable Finance, Impact. Also es gibt mittlerweile so viele Begriffe, aber da kommt wirklich Geld in die Richtung, auch in die Richtung von Bauindustrie, wo Geld zur Verfügung gestellt wird, das nicht teurer ist als konventionelles Kapital.
Mhm.
Ja. Und zweckgebunden. Ne?
Mhm.
Und das ist natürlich super.
Mhm.
Und wie ist jetzt also der Stand bei den CO2-Zertifikaten Stand heute? Gibt es jetzt schon einen Markt? Gibt es schon neben dem Zertifikat, das das Gebäude hat, gibt es schon weitere?
Ja.
Was habt ihr damit gemacht?
Wir haben gestern den ersten Eintrag gemacht im Carbon Registry. Und wir haben jetzt im September 2025 die ersten Removals, die eingetragen werden und die gehandelt werden. Wir haben auch einen Non-Profit-Partner gefunden, der die ersten Removals kauft.
Mhm.
Also der sich da finanziell engagiert. Ich kann den Namen noch nicht nennen, weil ich
ja da
unterschrieben habe, oder? Aber ja, also eben, das ist keine Idee mehr, ist kein Konzept mehr, sondern ist Realität. Ich bin auch gespannt, was jetzt die EU macht. Das ist der Herr Christian Holzleitner und sein Team von der EU in Brüssel, die eigentlich dem ganzen Markt, also dem CRCF, jetzt ein bisschen Brennstoff geben müssen. Also es braucht jetzt Liquidität in dem Markt. Ne?
Ja. Okay, aber es gibt jetzt das noch so, also ihr seid ganz progressiv damit dabei. Und ganz
also
vorne,
wir sind First Mover, wir sind eigentlich, glaube ich, die Ersten, ja.
Ja, okay, also es steckt noch ganz in Kinderschuhen und das heißt, erstmal abwarten, was
und vor allem umfassend, oder? Wir gehen auf alle, also du kannst auch eine 10 cm Korkdämmplatte, die wir in der Tiefgarage haben, oder die kannst du zertifizieren, oder? Du kannst die Zellulose-Dämmung im konventionellen Holzbau zertifizieren, oder?
Ja.
Also das ist schon umfassend.
Also alles, was biogen ist.
Genau, und die Kohle, oder? Biokohle im Beton drin. Ne?
Und wie aufwendig oder wie teuer ist es, sowas zu machen? Und weil ich kann das jetzt auch, wenn ich jetzt zum Beispiel, angenommen, ich hätte ein paar Immobilien in meinem Portfolio, könnte jetzt hergehen und sagen, hey, das gehen wir da durch und ich möchte ein paar Zertifikate erstellen. Ist es überhaupt möglich oder geht es nur bei einem Neubau?
Also wichtig ist, dass technisch ist es so, dass wir eigentlich während der Bauphase schon eine Testzertifizierung machen müssen, also eine erste Indikation, auch was es an Förderung gibt. technisch wegen der Additionalität, oder? Also, dass das zählt. Und inhaltlich ist es so, wir zertifizieren nur Gebäude, die dieses Jahr respektive 2024 fertiggestellt wurden. Mhm. Also, wir gehen nicht weiter zurück. Oder?
Kann man das theoretisch?
Ja, aber dann wird es wieder, oder mit dem Klima, wir müssen einfach verstehen, alles, was wir,
okay, verstehe, wenn du
heute Morgen mit einem Siedler herumgefahren bist, es ist schon egal.
Ja.
Oder es ist schon, die Emission ist schon gemacht, oder es zählt nur heute vorwärts.
Ja, verstehe.
Und darum stellen wir uns auch auf den Standpunkt, dass nur Gebäude, die jetzt fertiggestellt werden, vorwärts zählen. Oder? Logischerweise nehmen wir uns einen riesen Markt weg, oder? Also wir haben mit der Investmentbank geredet, das war die erste Frage, ja, kannst du ja 10 Jahre zurückgehen. Also ja, so was vor 10 Jahren gebaut wurde, zählt leider nicht. Oder? Also so funktioniert die Klimadebatte. Das ist einfach jetzt vorwärts, oder? Und inhaltlich ist es so, wir sagen ab 5, 6 Wohneinheiten, weil der Aufwand doch enorm ist, oder? Zertifizierungsaufwand und ja. Stunden, also Gebühren, oder?
Ab 5, 6 Wohneinheiten rechnet sich das Zertifikat oder fängt das Zertifikat an, genau, selbst zu rechnen, oder? Genau, macht
eigentlich Sinn, oder? Das heißt, ein Einfamilienhaus oder so ist viel zu aufwendig zu zertifizieren. Das heißt, du hast quasi mehr Arbeitsaufwand, als du an Ertrag generierst. Ja. Und wir sind in Deutschland auch mit Moritz Beuth, DFH, Deutsche Fertigbauhaus, dran, oder? Dort hast du natürlich im SAP drin die Daten, und wenn die 3000 Häuser im Jahr bauen, dann ist die Zertifizierung einfacher, weil du eine ganze, oder du hast dann für jedes Objekt einen Lieferschein und ein Ding, oder? Oder da kannst du über eine IT-Lösung zertifizieren, oder? Das ist dann einfacher.
Spannend. Aber irgendwie auch kompliziert, wieder in dieser Komplexitätsblase Bauwelt.
Deswegen, ich würde es voll gut finden, wenn Andi jetzt so uns so ein bisschen so was skizzieren könnte, so wie er sich die Zukunft so ein bisschen vorstellt, so Hebel, an denen gerüttelt werden müsste, Stellschrauben.
Weißt du, wenn es nicht kompliziert wäre, dann wäre es ja schon längst gelöst. Oder?
Ja, das stimmt.
Oder? Und ich glaube, in der Menschheitsgeschichte, oder? Wir sind doch immer an so Punkten gestanden, wo wir die Lösung noch nicht kannten oder wo wir eine Technologie hatten, aber wir noch nicht wussten, was damit zu tun, oder? Und ich glaube, das ist einfach auch, wir müssen hier Demut walten lassen und einfach sagen, es ist komplex, aber wir finden einen Weg, oder? Und beispielsweise das CACF von der EU, das ist ein großer Wurf, oder? Aber es redet niemand darüber. Du findest keinen Artikel darüber. Du findest keine Journalisten darüber, die wirklich darüber schreiben, oder? Und das ist einfach, weil das so spezifisch ist, oder? Und so, oder? Das,
ja.
Oder? Und das ist jetzt die Aufgabe von euch im Podcast, von uns, das runterzubrechen auf greifbare, auf einfache Massnahmen, oder? Und wir sagen zum Beispiel, wenn du so ein Haus baust, ein Holzbauhaus, oder dann pro Bruttogeschossfläche Quadratmeter, also ein Quadratmeter bindet etwa 0,2 Tonnen CO2. Das kapiert dann wieder jener, oder? Kannst du sagen, oder? Okay, ich habe ein Haus mit 1000 Quadratmeter mal 0,2 Tonnen, oder?
Ja.
Da gibt meine 50 Tonnen CO2.
Ja. Können wir dem schon einen Euro-Wert geben heute? Die 50 Tonnen?
Ja, wir haben das sogar auf der Homepage bei uns, 85 Euro die Tonne.
Okay.
Ist das wert?
Ja.
Und wenn ich es runterbreche, zurück zu deiner Frage, was wir tun sollten, oder was wir als Gesellschaft erkennen müssen, ist, dass Bauen für ein Viertel der CO2-Emissionen verantwortlich ist. Das heißt, wenn wir Klimawandel wirklich ernst nehmen, dann müssen wir anfangen, anders zu bauen.
Mhm.
Ich mache ein Rechenbeispiel. Die gesamte Schifffahrt, also alle Schiffe, die da herumfahren, Kreuzfahrtschiffe, Containerschiffe und so weiter, lösen etwa 3-4% CO2-Emissionen aus, oder? Bauen, und nur das Bauen, ohne Betrieb der Gebäude, ist 24-25%. Also, oder so kann man sich das vorstellen, 8-mal die ganze Schifffahrt.
Ja. Aber wenn diese Logik ist ja so bestechend, da müssten sich doch die Banker jetzt drauf stürzen, weil das riecht doch nach Geld. Wenn man da eine Lösung findet, dann
Aber nicht für den Early Adapter.
Nein, das ist eben kein Business Case, oder? Und das Spannende, ich glaube, der Hauptgrund, warum die Bauindustrie in Ruhe gelassen wurde, die letzten 20 Jahre, ist, dass du im Wählerspektrum von links nach rechts wahrscheinlich das einzige Thema ist, wo ein Konsens herrscht. Weil, oder? Links, oder? Sagt, oder? Wir brauchen viel Wohnraum, skalierbaren Wohnraum, günstigen Wohnraum, oder? Mhm. Oder in Deutschland sollten 500.000 Wohnungen gebaut werden, oder?
Nicht
also passiert. Nicht reingreifen, oder? Finger weg, oder? Andere Dinge können bauen nicht, oder? Und auf der ganz rechten Spektrum sagst du natürlich, nichts regulieren, nichts Ding, der Markt wird es richten, oder? Okay. Ja, nicht. Schreib mir ja nicht vor, wie viel CO2, das ich zu wenden habe vor Dingen, oder? Und dahinter ist immer die Angst der Baukosten. Also, dass du höhere Baukosten hast, tiefere Renditen, höhere Mieten, oder? Das ist das Narrativ.
Das ist jetzt eh passiert.
Ja, aber ironischerweise, weil wir überall Gasthermen eingebaut haben und der Gaspreis explodiert ist, oder? Ich meine, oder?
Unter anderem, ja.
Aber eben, darum sage ich, oder? Das Thema ist wirklich komplex, oder?
Und das ist auch, also, wenn wir das jetzt so ganz noch weiter hochhieven wollen auf so eine strukturtheoretische Ebene, können sich so Strukturen, die an sich ja funktionieren, destruktiv funktionieren, aber irgendwie laufen, können die sich überhaupt selber wirklich komplett neu erfinden? Oder muss sowas nicht immer von außen kommen?
Ja, es muss schon von außen kommen, aber was wir halt in der Bauindustrie auch nicht verstehen, ist, schlussendlich ist es ein Logistik-Game, oder? Mhm. Oder du brauchst morgen in der Früh Bodenplatte betonieren. Das heißt, du brauchst 100 Kubik. Also das heißt, oder irgendwo gibt es ein Betonwerk und ein Mischauto und eine Firma, die dir morgen in der Früh 100 Kubik liefern kann. Oder und so funktioniert die ganze Bauindustrie. Das heißt, oder um die Masse überhaupt zu bauen, oder brauchst du eigentlich wieder das ganze Ökosystem. Oder? Und ein Ökosystem für nachhaltiges Bauen ist heute schlicht und einfach nicht da. Oder du kannst solche Häuser wie hier völlig problemlos realisieren. Es gibt bis genügend Material, oder? Aber in dem Moment, wo du in die Skalierung kommst, brauchst du eben das Ökosystem, oder? Mhm. Und ich glaube, was die Aufgabe der Politik ist in 10-Jahres-Themen zu denken, oder was braucht man in 10 Jahren, oder? Und die Stellschrauben heute zu stellen, dass wir in 10 Jahren dort ankommen, oder?
Ja.
Und die Konklusion ist relativ einfach, oder? Momentan funktioniert der Markt nicht. Und dann habe ich als Politik 2 Möglichkeiten. Entweder Verbot oder Steuer oder ich bepreise es, oder? Oder Subvention.
Mhm.
Oder ich subventioniere Holzbau, ich subventioniere Hanfkalk, oder? Also, und da rede ich nicht von Millionen, sondern von Milliarden, oder? Oder? Aber den Entscheid muss man mal treffen, oder?
Ja.
Und de facto haben wir beides nicht heute, ja.
Mhm. Okay, also ist schon mal ein wichtige Stellschraube eigentlich, dass es zu wenig politischen Willen gibt, wirklich das System anzufassen.
Das kannst du ja fast über jede Debatte
sagen. Da kann man eigentlich, okay.
Ja, schon.
Vielleicht ein bisschen zu allgemein.
Aber was wir natürlich verpassen, oder, ist, dass die Gebäude besser sind.
Mhm.
Oder wir schaffen bessere Gebäude. Ja.
Ja.
Also die Bauqualität ist besser, die Wohnqualität ist besser, du hast weniger Emissionen, du brauchst nicht mal mehr einen Lack, oder? Machst du einen Lehmputz, sondern einen Kalkputz, muss nicht mal mehr Dispersion draufstreichen. Also es gibt so viele Vorteile, oder? Aber wir verstecken uns halt immer hinter den Nachteilen. Und der Hauptnachteil ist nicht skalierbar und ist teurer.
Was stimmt dich optimistisch für die Zukunft?
Ja, wenig. Oder hier tauchen Leute auf, ein Projekt am Zürichsee zum Beispiel, 5 Wohnungen, oder? Die das einfach verinnerlicht haben und die wollen das tun. Oder? Und das ist super, oder? Und wenn das noch 100 machen, dann hast du auf einmal 100 Open Lease und irgendwann stehen 1000, oder? Also du kommst dann schon irgendwann in die Thematik, oder?
Mhm.
Aber wenn du die Hard Facts heute anschaust, oder? Also völlig nüchtern, oder? Dann hast du weder Kapital, das im großen Stil reinfließt, du hast in keinem europäischen Land, vielleicht außer Dänemark und ein bisschen Frankreich, eine wirkliche Tendenz, zu dem Thema. Du hast keinen einzigen Baustoffkonzern, der sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigt. Ich möchte keinen Namen nennen. Oder? Und du hast aus Nutzerperspektive auch keine Rebellion. Weil du könntest ja auch als Mieter sagen, ich ziehe dich in so einem Plattenbau ein, oder wo außen XPS und XPS dran klebt ist und Plastikfenster und du kannst kaum atmen. Oder? Mhm. Das findet ja auch nicht statt. Oder? Also die Revolution vom Mieter, oder?
Ja.
Oder die Emanzipation vom Mieter. Oder? Dann sage ich, ja, das ist ein unangenehmer Cocktail, den wir da haben.
Ja. Das heißt einfach weitermachen und mit lead by example, oder?
Ja, ich meine, wir machen einfach weiter, oder? Wir machen weiter, oder? Machen weiter, bis es vorbei ist, oder? Und dann, oder? Dann kann jemand anders weitermachen, oder? Aber also ich höre jetzt da nicht mehr auf, oder? Oder? Aber es wird wahrscheinlich einfach länger dauern, oder? Also wir werden das Thema nicht in 10 Jahren lösen.
Ja. Ja.
Und wo siehst du denn jetzt deinen Weg? Du hast jetzt in deinem Leben schon sehr viele Haken, sag ich mal, auch geschlagen, hattest verschiedene Berufe, verschiedene Professionen. Wo zieht es dich jetzt hin von der Weiterentwicklung?
Also ich habe hier schon eine Heimat gefunden, oder? Also für mich als Person, da rede ich nicht vom Gebäude, sondern vom Thema, oder? Mhm. Oder ich möchte eigentlich auf dem Thema bleiben. Und das Spannende ist ja am Bauen, und eben, wir reden immer so negativ, oder? Aber das, was wir in der ganzen Branche gemeinsam haben, ist das Erschaffen. Es ist einfach jedes Mal super, wenn du ein Installateur bist, du schraubst die Armatur hin und es kommt Wasser, oder? Das ist einfach, oder? Und wir unterschätzen das oft, oder? Die Bürojobs, oder lieferst dein PowerPoint ab, oder send, oder? Hörst nie mehr, das ist weg, oder?
Mhm, das macht schon Unterschiede, ja, voll.
Oder das ist einfach, oder? Und das Erschaffen, das Erbauen, das Beziehen, das ist einfach, ist fantastisch, oder? Und eigentlich Architektur ist eigentlich der schönste Job auf der Welt.
Mhm. Es gab noch mal
das Schlusswort, finde ich.
Es gab noch mal so einen Architekt, den Namen habe ich vergessen, der nie Urlaub, also es gibt so eine Anekdote, dass er nie Urlaub gemacht hat, so in 40 Jahren, ein Amerikaner, und dann hat er gefragt, warum nicht? Und hat er auch das gesagt, was du gerade gesagt hast, und hat das geschlossen mit diesem Satz: When you can build buildings, then why sit on the beach?
Also Gebäude sind schon extrem relevant da. Und sie, oder du.
Und jeder kennt es ja, oder? Jeder hat die Erfahrung, jeder weiß, jeder wohnt irgendwo.
Ja, und du benutzt es jeden Tag, oder? Oder?
Ja.
Und wenn du eine Nische geplant hast, wo der IKEA-Kasten nicht reinpasst, oder? Dann regst du dich jeden Tag auf, jeden einzelnen Tag, oder?
Ja.
Oder die Waschmaschine,
Moment,
die andere.
Moment, es gibt auch Leute, die haben das nicht so. Ich kenne das, was du hast, ging mir genauso, aber es gibt auch Leute, die haben beispielsweise zu Hause einen Laptop von 2001.
Bald nicht mehr.
Und vielleicht auch noch, was auch ein Thema ist, ist, ich sehe das verstärkt in Deutschland, so Allgäu und Ding, oder? Jeder Holzbauer erfindet wieder irgendetwas, oder? Ich habe das Naturhaus und ich habe das Haus und die Wand sowieso und die Decke sowieso und so, oder? Oder wir tun uns da als Industrie einen Bärendienst, oder? Weil der Konsument, oder, einfach beeinträchtigt wird, oder? Ich sage, ja, und dann sagt der eine, ja, das ist besser, meins ist besser und das geht nicht, oder? Und du vor, ja. Oder? Und wir müssen einfach sehen, oder? Wir reden über 10% Marktanteil im Renditeobjektbereich, oder? Und wenn wir die 10, die willig sind, Holzbauten zu machen, noch damit beeinflussen und sagen, aber mein Wanderfrau ist besser als der von da drüben, oder? Mhm. Das ist nicht so super, oder?
Ja.
Oder? Oder, und das ist natürlich auch das Faszinierende vom Beton, oder? Das ist einfach Beton, oder? Kannst du in 15, 20, 25 oder 40 Zentimetern machen, oder? Das ist einfach, das ist Beton, oder? Aber es fragt ja auch niemand, ist es ein guter Beton, den du von dem Mischwerk kriegst, oder
ja,
soll
ja,
ich
ja.
Das Mischwerk 5 Kilometer weiternehmen?
Ja. Ja.
Der Podcast Auf Holz bauen ist eine Produktion der Ingenieurkammer Baden-Württemberg in Kooperation mit der Holzbauoffensive Baden-Württemberg. Bei Fragen, Hinweisen oder Anregungen können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns unter der Adresse podcast@aufholzbauen.de ganz einfach erreichen.